Es sind echt mega viele heute. Es ist echt erstaunlich, wie wir oftmals Rücksicht nehmen auf die Anzahl der Personen. Ich habe jetzt ein bisschen Hall drauf, aber ich denke ihr nicht, ne? Gut. Es ist manchmal interessant, wie wir auf der Rücksicht nehmen auf die Anzahl der Personen. Dann muss ich denken an Open Doors, wie die Christen in der Nordkorea besuchen. Die treffen sich maximal 2-3 Personen, damit es nicht auffällt. Und dann denke ich mir so, Mann, wir sind aber schon viele, also es fällt schon auf. Ja, nochmal kurz zu der Anbetung. Ich finde das so ein Vers, den ich mir markiert habe. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, sagt Jesus zu seinem Vater Gott. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und ich finde diesen Vers so ausfüllend, so tiefgreifend, weil Jesus sagt hier nichts anderes als das, dass er den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, dass er den erfüllt hat. Und ich wünsche mir für uns, ich wünsche mir für euch, dass wir auch so auf dieser Erde hier leben, dass wir den Auftrag Gottes erfüllen. Auch in dem Thema, worüber ich heute reden möchte. Ja, es geht ums Geld. Es gab mal sogar so eine Filmserie, die hieß Show Me the Money, also zeig mir dein Geld. Und wir haben bestimmt schon einmal darüber nachgedacht, wie es wäre, einmal so richtig reich zu sein. Es gibt eine Comicfigur, die sehr häufig in Geld badet. Die Kinder kennen diese Figur, die Erwachsenen vermutlich auch. Aber wie wäre das, wenn wir einmal so richtig im Geld baden würden? Wer von euch, ganz ehrlich, hat schon mal darüber nachgedacht, was er tun würde, wenn er mal richtig viel Geld hat oder am Lotto gewinnt? Wer hat schon mal darüber nachgedacht? Die anderen noch nie? Interessant. Was wäre, wenn ich 1 Million im Lotto gewinnen würde? Ich hätte keine Probleme und keine Sorgen mehr. Ich würde direkt versuchen, mein Haus abzubezahlen, obwohl ich als Baufinanzierer weiß, dass das nicht geht. Und wenn nur gegen eine Entschädigungszahlung. Ich würde sofort versuchen, mein Haus abzubezahlen. Ich glaube, meine Autos verschenken. Die meine Autos kennen, die wissen, dass das kein Problem wäre. Ich würde mir, glaube ich, 2 Neuwagen kaufen und vielleicht noch eins, wo ich noch Spaß mit haben kann. Also nicht nur zum Fahren, sondern noch zum Spaß haben. Und ich glaube, ich wäre viel im Urlaub. Ja, ich wäre im Livestream aber immer dabei. Und es ist interessant. Im Duden heißt Reichtum, Definition, Reichtum, großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, die Wohlhabenheit und Macht bedeuten. Reichtum, Dinge, die den Reichtum einer Person ausmachen. Finanzielle, materielle Güter und Vermögenswerte. Das ist Reichtum. Und wir streben sehr oft nach Reichtum. Also, das hört sich nicht so gut an. Wir würden vielleicht nicht Reichtum sagen, wir würden irgendwie sagen, wir streben lediglich nach einer Gehaltserhöhung. Das reicht eigentlich schon. Aber nicht nur eine, also stufenweise am besten. Und ich habe letztens gesagt, ich wünschte mir eine Gehaltsanpassung, die analog der Inflation sich verändert. Das gibt es leider nicht. Aber es gibt viele Menschen, und vielleicht bist du auch mit dabei, die auf der Suche sind nach mehr Geld, nach so ein bisschen mehr Reichtum, nach so ein bisschen mehr Komfort. Und ich möchte dir heute Hilfen dazu vorstellen. Die erste Hilfe, das ist so ein Buch, gibt es im Internet zu kaufen. Das Thema heißt Geld. 3 Schritte zum Reichtum, Freiheit und Glück. Ich frage mich, wie minder gebildet wir alle sind, dass wir noch nicht reich sind, weil es sind nur 3 Schritte. Hier steht, es sind nur 3 Schritte, ne? Und der Schreiber dieses Buches, der nennt sich der Moneymaker. Das ist der Herr Kessler. Und das Buch ist erschienen im März 2019 und es kostet eigentlich auch nur 18,90 Euro. Wer hat dieses Buch, ganz ehrlich? Für 18,90 Euro in 3 Schritten seid ihr reich. Okay, vielleicht sind euch die 19 Euro zu viel, habe ich eine Alternative. Nebenberuflich reich. Ich weiß nicht, warum ihr überhaupt noch arbeiten geht. Hier kann man nebenberuflich reich werden. Intelligentes Geld verdienen durch passives Einkommen. Das Buch kostet wirklich nur 13,95, also wem die 19 Euro zu viel sind, 14 Euro in die Hand nehmen. Das ist auch aktueller, aus Juni letzten Jahres. Und das ist geschrieben sogar von einem Menschen, der einen Doktortitel hat. Also, wer hat dieses Buch? Auch keiner. Okay, dann die letzte Alternative für heute. Und das Buch hat den Titel, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Der entspannte Weg zu Vermögen. Also an Reichtum zu kommen, ist mega entspannt. Ich weiß nicht, warum ihr so verkrampft morgen wieder euren Wecker versucht totzuschlagen, dann zur Arbeit fahrt und Geld verdient, und weil es ist doch mega entspannt. Das ist sogar günstiger, 12 Euro. Es ist top aktuell aus Januar diesen Jahres und es ist sogar von 2 Leuten geschrieben, dem Herrn Kehl und der Frau Linke. Ich kenne die Person nicht, aber es gibt wirklich, geht ins Internet, wie werde ich reich, 3 Schritte zum Reichtum, ihr bekommt Vorschläge ohne Ende. Und wenn ich das so sehe, dann habe ich das Gefühl, wir sind alle wirklich nicht reich, weil keiner von euch hat das Buch, keiner von euch ist ein Millionär, zumindest nicht das, was ich weiß, vielleicht schon. Dann lasst uns vielleicht nach dem Gottesdienst zusammenstellen, wir können Freunde werden. Aber es gibt so, es macht so den Eindruck, dass wir nicht reich sind. Also scheinbar fehlt uns ein bisschen, um reich zu sein. Also gut, wir sind nicht arm, wir krebsen so ein bisschen vor uns hin. Zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, gibt so ein Sprichwort. Und es gibt den Eindruck, wir sind nicht reich, weil es gibt echt Ratgeber, es gibt Wahnsinn, die sind nur 3 Stück. Also ich könnte euch hier wirklich bis in die Nacht eine Buchvorstellung machen. Und dann habe ich mir mal die andere Seite angeschaut. Das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt bei 40.000 Euro brutto. Brutto heißt, da werden die Steuern noch abgezogen. Also das ist das, was man im Durchschnitt in Deutschland verdient, wenn man arbeiten geht. 40.000. Ich frage jetzt nicht, wer drunter und wer drüber liegt. Das Nettogehalt ist dann bei einem Alleinestehenden, also bei einem Single-Menschen ohne Kinder, Steuerklasse 1, wäre dann monatlich ca. 2.200 Euro auf die Hand. Also 2.200 Euro, mit denen ich leben kann. Und wisst ihr oder weißt du, wenn du der Durchschnittsverdiener in Deutschland bist, dann gehörst du zu dem 1% der Menschen weltweit mit dem höchsten monatlichen Einkommen. Okay? Ich weiß nicht, ob das dir ein besonderes Gefühl gibt, aber wenn du jetzt weißt, hey, ich verdiene 2,2 netto oder mehr, dann gehörst du zu 1% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Vielleicht steigert sich gerade dein Selbstwertgefühl, nachdem ich dir gerade die Bücher vorgestellt habe. Mit deinem Einkommen oder für das Geld, was du in einem Jahr verdienst, müsste ein Mensch in Ghana ganze 303 Jahre arbeiten. Also ein Jahr hier in Deutschland arbeiten mit einem Durchschnittsgehalt ist dasselbe wie 303 Jahre in Ghana. Mit dem Durchschnittsgehalt könntest du ein Jahr lang 25 Ärzte in Malawi bezahlen. Also das, was du verdienst im Schnitt in Deutschland in einem Jahr, das verdienen 25 Ärzte zusammen, auch in einem ganzen Jahr in Malawi. Und die Weltbevölkerung, wir liegen also in diesem Monat, vermutlich spätestens nächsten Monat knacken wir die 8 Milliarden. Das heißt, wenn du ein Durchschnittseinkommen hast, das deutsche Durchschnittseinkommen, dann hast du ein höheres Einkommen als, jetzt habe ich die Zahl nicht aufgeschrieben. Ah doch, da. Du hast ein höheres Einkommen als 7 Milliarden 920 Millionen Menschen auf dieser Erde. Okay? Jetzt sagst du vielleicht, ich bin noch in der Ausbildung oder gerade danach oder ich verdiene nicht so viel. Wenn du 1,2 netto verdienst, dann gehörst du immer noch zu den 10% der reichsten Menschen auf dieser Welt. 1,2 netto. Das ist weit unter dem Durchschnittsgehalt in Deutschland. Du gehörst trotzdem noch zu den reichsten 10% und du hast immer noch mehr als 7 Milliarden 200 Millionen Menschen auf dieser Erde. Es ist interessant. Jeder Mensch auf dieser Erde der fließendes Wasser hat, ein Dach über dem Kopf, Kleidung und Essen. Fließendes Wasser, Dach über dem Kopf, Kleidung und Essen und die Möglichkeit auf ein Verkehrsmittel. Also wenn du die Möglichkeit hättest, mit dem Bus zu fahren, das zählt schon dazu. Wenn du das hast, dann gehörst du schon zu den 15% der reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Also jeder Mensch, der in Deutschland von der Grundsicherung lebt, gehört zu 15% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Du hast immer noch mehr. Du lebst in Deutschland mit der Grundsicherung und du hast immer noch mehr als 6 Milliarden 800 Millionen Menschen. 1 Milliarde Menschen auf der Welt sind jeden Tag sehr stark von Hunger und Armut betroffen. Und weitere 2 Milliarden, also nicht insgesamt 2, sondern weitere 2 Milliarden Menschen haben weniger als 2 Euro am Tag für Essen, Trinken, Kleidung und Wohnen. Ich frage die Kinder jetzt nicht, wie hoch euer Taschengeld ist. Aber es gibt 1 Milliarde Menschen, haben jeden Tag wirklich starken Hunger und Armut. Und weitere 2 Milliarden Menschen, die haben weniger als 2 Euro am Tag für ihren kompletten Lebensunterhalt. Es ist echt interessant, dass ungefähr die Hälfte der Menschheit mit den gleichen finanziellen Mitteln ums Überleben kämpft, wie ich mittags ausgebe, um mir eine Pommes zu kaufen. Und wenn ich die Zahlen lese und so sehe, dann gewinne ich den Eindruck, unabhängig von den Büchern, die ich gerade vorgestellt habe, wir sind reich. Ich bin reich, du bist reich. Und wisst ihr, wenn es wirklich das einzige Buch gibt, das du über Finanzen lesen solltest, dann sollte es die Bibel sein. Wisst ihr, dass in den Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, in diesen 4 Büchern, spricht die Bibel häufiger über Finanzen als über Himmel und Hölle zusammen. Also es gibt mehr Verse über Finanzen, über Verwalterschaft, Umgang mit Geld, Umgang mit Vermögen, als Verse über Himmel und Hölle zusammen. Ungefähr jeder 10. Vers handelt von Besitz, Einkommen und Eigentum. Und deswegen möchte ich heute mit euch über Reichtum sprechen. Lasst uns zusammen Lukas 12 von Vers 13 bis 21 lesen. Lukas 12, 13 bis 21. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er, Jesus, aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Jesus aber sagte zu ihm: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Es ist eine Situation, Jesus lehrt, und dann kommt ein, es aber sprach einer, also ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, kommt zu Jesus und sagt: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Hier steht nicht geschrieben, ob der Bruder gemein war, ungerecht, ihm zu wenig geben wollte. Hier steht auch nicht geschrieben, ob der sich bei Jesus beschwert, vielleicht mehr wollte, als ihm zusteht. Also der Hintergrund, was genau die Erbstreitigkeit war, den kennen wir nicht. Aber er kommt zu Jesus. Wir sagen, oh, ist ja gut, er kommt zu Jesus und sagt, hey, kannst du dich darum kümmern, weil es geht hier um ein Erbe. Das heißt, jemand ist verstorben, es gibt irgendwas, was zu verteilen gibt und da würde er gerne die Hilfe von Jesus haben. Jesus sagt zu diesem Menschen, wer hat mich zum Richter oder Erbteil über euch gesetzt? Anders gesagt, junger Mann, junge Frau, das ist nicht meine Aufgabe hier auf dieser Erde, Erbe zu verteilen. Er nutzt aber diese Situation, um etwas Wichtiges weiterzugeben. Er sagt, habt Acht und hütet euch. Ich finde es interessant, er sagt nicht nur, hab Acht, also pass auf und dann geht er weiter, sondern er sagt, pass auf und hüte dich. Also pass auf und bewahre dich davor. Das ist wie so doppelt. No? Und er sagt sehr viel über die Gefahren des Reichtums. Jesus sagt, Reichtum ist gefährlich. Wer von euch hat Angst vor Reichtum? Wer hat Angst, reich zu werden? Das ist interessant. Viele wünschen sich Reichtum. Oder, ja, Reichtum hört sich immer so negativ an, aber viele wünschen sich einfach noch ein bisschen mehr zu haben. Und er sagt, hütet euch vor der Habsucht. Hütet euch davor, viel haben zu wollen. Es ist gefährlich. Trotzdem haben wir keine Angst davor. Habsucht wird heutzutage sehr selten als Sünde angesehen. Wenn jemand zum Beispiel das sechste Gebot bricht, was ist das sechste Gebot? Du sollst nicht töten. Wenn jemand dieses sechste Gebot bricht, oder zum Beispiel das achte Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Wenn jemand diese Gebote bricht, dann wird er in unserer Gesellschaft als kriminell hingestellt, mit Schande, Shitstorm und allem Möglichen überschüttet. Aber wenn jemand das zehnte Gebot bricht, du sollst nicht begehren, dann sagen wir oft, dass er richtig geschäftstüchtig ist. Also der hat's drauf, der kommt zu was. Und die Menschen denken sehr oft in unserer Zeit heute, dass ihre Größe, ihr Wert von ihrem Reichtum abhängig ist. Und die Welt misst unseren Wert nach meinem Bankkonto. Was hast du auf dem Konto? Je nachdem, wie viel du hast, hast du auch was zu sagen. Was hast du für ein Auto? Was hast du für ein Haus? Hast du vielleicht noch ein Boot, eine Ferienwohnung, schickes Wohnmobil, Zweit- und Drittwagen, vielleicht so eine Garage für deine Autos? Und je mehr du hast, desto mehr wert bist du. Und doch hat es nie einen schlimmeren Fehler gegeben, als dieses Werteverständnis. Wenn ein Mensch vor Gericht kommt, dann wird er nie danach beurteilt, was er hat, sondern danach, was er ist, was er getan hat. Und Jesus sagt hier in diesem Beispiel zu diesem Menschen, Gott aber sprach zu ihm, du Narr. Ein Narr ist eine törichte Person, die sich in lächerlicher Weise täuschen oder irreführen lässt. Jesus oder Gott bezeichnet diesen reichen Mann, der war ja schon reich, also der hatte viel. Und der hatte dann echt eine gute Ernte und der hat einen Plan. Und wir würden sagen, das ist betriebswirtschaftlich, macht das Sinn, was der da macht. Aber Gott bezeichnet diesen Menschen als jemanden, der sich in lächerlicher Weise hat täuschen lassen. Es gibt auch Synonyme. Wisst ihr, was ein Synonym ist? Ein Synonym ist ein anderes Wort dafür. Kann man im Duden auch nachschlagen. Ich habe mal geguckt, ein Synonym für einen Narren ist zum Beispiel Esel oder Knallkopf. Das heißt, Gott bezeichnet einen Menschen so wie der hier ist, dieser reiche Mann, als einen Knallkopf. Aber warum war er ein Knallkopf? War er ein Knallkopf, weil er reich war? Ich glaube nicht. War er vielleicht ein Narr, weil er eine gute Ernte hatte oder weil er seine Scheunen erweitern wollte? Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, sondern weil er mit dem Reichtum falsch umgegangen ist. Und das finden wir in dem letzten Satz. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Gott kritisiert nicht sein Reichtum. Gott kritisiert nicht, dass er viel hat. Gott kritisiert nicht, dass seine Ernte gut ausgefallen ist. Wer hat den Regen, wer hat die Sonne geschenkt? Gott. Gott hat ihm das ermöglicht, dass seine Ernte groß wird. Aber er dachte, dass er das bekommen hatte, um es für sich und nur für sich zu verwenden. Und wisst ihr, was krass ist? Diese Blindheit bezogen auf den Reichtum führt sogar auf Blindheit bezogen auf die Zeit. Es führt dazu, dass er nun auch seine Zeit komplett für sich beanspruchen möchte. Er sagt, interessant hier, ich will meine Scheunen abbrechen, was mir gewachsen ist, meine Güter, ich möchte zu meiner Seele, also ich, meine, mir, meins. Und dann sagt er, Seele, spricht zu sich selbst, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Das heißt, er denkt über einen großen Zeitraum und sagt, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Das ist das, was er demnächst vorhat. Das heißt, die Blindheit bezogen auf seinen Reichtum führt zur Blindheit bezogen auf seine Zeit. Ich werde dies für mich und ich werde das für mich und ich werde jenes für mich. Und ich muss das tun, was mir gut tut und ich muss mich entspannen und es muss mir gut gehen. Und wenn das erreicht ist, dann mal schauen. Reichtum hat Risiken und Nebenwirkungen. Könnt ihr einmal die nächste Folie? Genau. Ich möchte mit euch sprechen über das Streben nach Reichtum. Das ist das eine, aber der die meisten oder eigentlich alle von uns schon reich sind, möchte ich auch mit euch über den Umgang mit Reichtum sprechen. Also es gibt ganz klare Sachen, wenn wir reich sind, und es steht in der Bibel, dass wir reich sein können, was wir dann tun sollen und was wir nicht tun sollen. Lasst uns dazu auf, wir sprechen erstmal über das Streben nach Reichtum. Schlag dazu auf 1. Timotheus 6, ab Vers 6 bis einschließlich 12. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Interessanter Vers. Wir streben ja alle nach Gottesfurcht oder wir möchten gottesfürchtig sein. Und hier steht, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Paulus schreibt das an Timotheus. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Albert hatte vor kurzem über die Berufung gesprochen. Hier steht, Vers 9, die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Das heißt, wenn wir danach gierig sind oder wenn wir danach streben, endlich mal reich zu werden, besteht die Gefahr, dass wir Versuchung erleiden, dass es Fallstricke gibt, wo wir fallen können, törichte und schädliche Begierden, also etwas, was schädlich für uns ist, was schlecht für uns ist. Und es sind Menschen sogar, die sind in den Untergang und ins Verderben gestürzt über ihr Streben. Und dann steht, fliehe diesen Dingen, lauf davon weg. Und dann steht dann, davor sollen wir weglaufen. Und es gibt etwas anderes, was wir nachjagen sollen. Also das soll unser Ziel sein. Und das ist das, was ich genannt habe. Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Das heißt, wenn wir diese Dinge erstreben sollten, dann sind die anderen Dinge das Gegensätzliche. Dann sind die anderen Dinge das, was passieren kann, wenn ich dem Reichtum nachjage. Es ist zum Beispiel, es droht die Gefahr der Ungerechtigkeit. Es droht Gottlosigkeit in meiner Gier nach Reichtum. Es droht Streit und Hass, wenn es um Vermögenswerte geht. Es droht Ungeduld, Gnadenlosigkeit und Härte. Das sind alles die gegensätzlichen Dinge von dem, wo Jesus sagt, lauf dem nach oder strebe nach diesen Dingen. Strecke dich nicht nach Reichtum aus, sondern nach dem ewigen Leben. Es ist interessant, dass im Neuen Testament wird Wohlstand als garantierte Belohnung für geistlichen Gehorsam an keiner einzigen Stelle versprochen. Das heißt, es gibt keine Stelle im Neuen Testament, wo drin steht, dass wenn du Gott gehorsam bist und wenn du geistlich bist, dann wird er dich belohnen mit Reichtümern in dieser Weltzeit. Die Stellen, wo das genannt wird, die stehen nur im Alten Testament. Und da gab es das Opfer Jesu noch nicht. Da gab es noch den Tempel, der prachtvoll gebaut wurde mit viel Gold und Silber und wirklich, dass man Gott angebetet hat für das Groß, was er geschaffen hat. Er hat sein Volk gesegnet, damit die anderen sehen, dass er mit ihnen geht. Aber was ist jetzt der neue Tempel im Neuen Testament? In Korinther steht es geschrieben. Wo steht der neue Tempel? Der neue Tempel seid ihr. Gott wohnt nicht mehr in einem prachtvollen Gebäude, sondern Gott wohnt in uns. Und ein Christ, dessen Fokus nach Wohlstand ausgerichtet ist, lebt nicht das Leben, zu dem er berufen ist. Es ist interessant. Er sagt, ergreife das ewige Leben, zu dem auch du berufen bist. Und davor spricht er über Reichtum, über dieses Reich werden wollen und sagt, das ist gefährlich. Ein Christ, dessen Fokus auf Wohlstand ausgerichtet ist, lebt nicht das Leben, zu dem er berufen ist. Wir sind zu etwas anderem berufen. Es sollte nicht unser Streben sein, reich zu werden oder viel zu besitzen. Jetzt habe ich aber am Anfang gesagt, dass wir reich sind. Deswegen müssen wir in die Bibel schauen, um zu gucken, wie sollen wir denn damit umgehen. Wir bleiben in 1. Timotheus 6 und lesen einfach die Verse 17 bis 19. Gerade haben wir die Verse 6 bis 12 gelesen, jetzt lesen wir 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wie gesagt, wir sind reich. Wenn du in Deutschland wohnst, bist du reich. Und wenn wir reich sind, gibt es klare Anweisungen, die wir zu befolgen haben. Es stehen echt mega viele in der Bibel. Ich habe gleich ein paar Verse, die wir durchlesen möchten. Und es ist wirklich ein kleiner Einblick in das, was die Bibel über Reichtum sagt. Ich bin heute vor dem Gottesdienst mit der Predigt fertig geworden. Aber ich bin lang nicht fertig, deswegen sucht selber im Wort Gottes. Weil hier gibt es etwas, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Was sollen wir nicht tun? Das haben wir gerade gelesen. Den Reichen gebiete, dass sie nicht hochmütig sein sollen. Wir sollen nicht hochmütig sein. In Psalm 24, Vers 1, dort steht: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Erfüllt dein Haus diese Erde mit? Ja. Dein Auto? Ja. Deine Arbeitsstelle? Ja. Dein schöner Garten? Ja. Alles, was diese Erde erfüllt, gehört dem Herrn. Oder Psalm 50, Vers 12, die zweite Hälfte. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Das sagt Gott wieder. Mir gehört der Erdkreis. Die ganze Erde gehört Gott. Alles, was diese Erde erfüllt, gehört Gott. Und in Vers 17 haben wir gerade gelesen, 1. Timotheus 6, 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sondern dem lebendigen Gott, der uns alles darreicht. Nicht ich habe, ich kann, ich werde, ich bin, sondern Gott ist es, der darreicht. Gott ist die Person oder Gott ist der, der gibt. Und Reichtum, wenn wir ihn besitzen, kann echt gefährlich werden. Reichtum kann das Wort Gottes in uns ersticken. Das heißt, wenn du hier sitzt oder wenn du im Livestream zugeschaltet bist und das Wort Gottes hörst, also Worte aus seiner Bibel oder Verse aus seiner Bibel, aus seinem Wort, dann kann es sein, dass der Reichtum diese Worte in dir erstickt. Kann sein, dass dein Guthaben, dein Vermögen, dein Besitz dazu führen wird, dass alles, was du heute gehört hast, sich nicht entfalten kann. Ich werde so hochmütig, dass ich Gott und seinem Wort in meinem Leben gar keinen Platz gebe. Und das sehen wir in dem Beispiel von dem Seemann. Jesus gibt dieses Beispiel in Markus 4. Ich lese aber nur den Vers 7, Vers 18 und Vers 19. Der Seemann geht aus zu sehen und die Samenkörner fallen an verschiedene Stellen. Und mir geht es nur um eine einzige Stelle. In Vers 7 können wir lesen: Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Das heißt, den Samen, den der Seemann, also Gott, verteilt, das, was er einsät in unsere Herzen, es wird erstickt durch Dornen. Und in Vers 18 und 19 können wir lesen, was diese Dornen sind. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Das sind du und ich, also schon mal auf jeden Fall, weil wir hören das Wort. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen bringen und nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Das heißt, diese Dornen aus diesem Beispiel von dem Seemann, das sind die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und diese Begierde nach anderen Dingen, dieses Streben nach mehr Wohlstand, nach mehr Besitz. Und ich finde den letzten Satz so interessant: Sie ersticken das Wort und machen es unfruchtbar in uns. Reichtum kann das Wort Gottes in uns unfruchtbar werden lassen. Schon das Volk Israel wurde damals durch Mose gewarnt. 5. Mose 8, 10 bis 14. Da spricht Mose zu dem Volk, 5. Mose 8, 10 bis 14. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Gott ist der, der gibt. Hüte dich, also bewahre dich davor, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst, damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und den Herrn, deinen Gott vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Vergiss nicht, wenn es dir gut geht, wenn du reich geworden bist, wenn du schöne Häuser hast, wenn sich das, was du hast, wenn das sich mehrt, dann vergiss Gott nicht. Reichtum kann zu Hochmut führen. Und dieser Hochmut führt dann dazu, dass wir Gott vergessen. Und jetzt überlegt mal 30 Jahre zurück. Ich beziehe das mal nur auf mich. Ich bin mit meinen Eltern oder meine Eltern sind hier nach Deutschland gekommen. Da war ich keine 2 Monate. Und wir sind die ersten Jahre nicht in den Urlaub gefahren, zum Beispiel. Es gab nur Saft zu trinken, wenn es im Angebot war. Es gab bestimmte Dinge, die nicht gekauft wurden. Es gab ein Limit vom Betrag her, was die Geschenke anging. Das war nicht deswegen, weil meine Eltern geizig waren oder weil sie mich nicht geliebt haben, sondern das war aus dem einfachen Grund, weil wir nicht so viel hatten. 30 Jahre später scheitert vieles bei uns nicht am Geld. Es hat sich gemehrt. Und dieser Vers, den können wir auf uns beziehen. Unser Wohlstand hat sich gemehrt. Du hast heute mehr, als du vor 10 Jahren hattest. Und ich glaube, das kann jeder von uns sagen. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Reichtum kann zu Hochmut führen. Hochmut kann zu Gottvergessenheit führen. Wir sollten unsere Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen. Das ist das Zweite, was gesagt wird. Also wir sollen nicht hochmütig sein und wir sollen unsere Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen. Es gibt noch ein Gleichnis, das haben wir gerade gelesen, von diesem reichen Narren, von dem reichen Mann, der eine gute Ernte hatte, und er hat sein Vertrauen für die Zukunft komplett auf sein Reichtum gesetzt. Und dieses Vertrauen setzen oder Vertrauen auf sein Reichtum führte dazu, dass er auch glaubte, dass die Zeit ihm gehört. Und er glaubte, dass Reichtum ihm Ruhe verschaffen würde. Er glaubte, dass er durch Reichtum alle Probleme beseitigen könnte. Und dann kommt Gott und sagt, heute Nacht wirst du sterben. In Jakobus 5, Vers 1 bis 3 steht, wohlan nun, ihr Reichen, also er meint mich und dich, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Reichtum ist vergänglich. Hier wird Reichtum als etwas beschrieben, was verfault. Hier werden Klamotten beschrieben als etwas, was von Motten zerfressen wird. Gold und Silber verrostet und all das, was wir uns gesammelt und für uns aufbewahrt haben, was dann schlecht wird, gibt Zeugnis davon, dass wir unser Vertrauen auf diese Sachen gesetzt haben. Reichtum ist vergänglich. Und es ist wichtig, dass wir unsere Hoffnung nicht darauf setzen. Psalm 62, Vers 11, die zweite Hälfte. Psalm 62, Vers 11. Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Hier steht nicht, euer Reichtum wird nie wachsen. Hier steht nicht, du darfst nicht reich sein. Hier steht, wenn euer Reichtum wächst, und bezogen auf die letzten Jahre hat es das getan, dann hängt euer Herz nicht daran. Und ich zitiere nochmal 1. Timotheus 6, Vers 7, das haben wir gerade schon gelesen, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Du hast bei der Geburt nichts mitgebracht. Du bist geschaffen von Gott und alles, was du hast und was du bist, hat Gott dir gegeben. Du hast nichts mitgebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Selbst wenn du Millionär bist, nimmst du nichts mit in den Tod. Du nimmst nichts mit in die Ewigkeit. Dann kommen wir zu den nächsten Punkten. Was sollen wir denn tun als Reiche? Das haben wir auch gelesen in Vers 18. 1. Timotheus 6, Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Gutes tun. Wir sollen reich werden, aber nicht am Wohlstand, sondern an guten Werken. Freigebig sein, wir sollen bereit sein, mit anderen zu teilen. Und wir haben auch gerade gelesen, dass wenn wir das nicht tun, kann es dazu führen, dass wir als Kinder Gottes fruchtlos sind. Das heißt, du als Kind Gottes hast keine Frucht an dir. Du tust nichts, was Gott verherrlichen könnte. Und in Jakobus 2, Vers 14 bis 17, da formuliert er das eigentlich sehr krass. Jakobus 2, 14 bis 17. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Ist das schlecht? Eigentlich nicht, man wünscht ihm ja was Gutes. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Stell dir vor, ihr seht jemanden, dem fehlt etwas. Guck mal nach rechts und nach links in deiner Bank. Vielleicht kennst du jemanden in deinem privaten Umfeld, vielleicht kennst du jemanden in der Gemeinde, dem es an gewissen Dingen fehlt, dem es nicht so gut geht wie dir. Vielleicht kennst du jemanden aus der weltweiten Gemeinde, dem es nicht so gut geht wie dir. Und wir stellen uns hin und sagen, wir beten für dich. Wir beten für dich, dass sich jemand findet. Aber du hast es und könntest es geben. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Er ist fruchtlos. Und Reichtum und Wohlstand kann dazu führen, dass unser Glaube fruchtlos wird. Einmal die Präsentation. Unsere Werke retten uns nicht. Sie sind aber ein Indikator dafür, ob wir Kinder Gottes sind. Unsere Werke retten uns nicht. Das heißt, das, was du tust, wird niemals dazu führen, dass du gerettet bist. Du kannst Gutes tun ohne Ende, du wirst dadurch nicht gerettet. Aber unsere Werke sind ein Indikator dafür, ob wir Kinder Gottes sind. Weil wenn wir echten Glauben haben, werden wir Frucht bringen. Johannes 3, Vers 16, aber 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18, dort steht, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, Jesus. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Jesus ist ein Vorbild für uns. Er hat sein Leben hingegeben und daran haben wir seine Liebe erkannt. Und hier steht, wir sind es auch schuldig, für unsere Brüder, für unsere Geschwister das Leben zu geben. Wir sind oft bereit, unser Leben zu geben, aber nicht unseren Besitz. Wer die Güter dieser Welt hat, haben wir die Güter dieser Welt? Vermutlich ja. Und sein Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie kann ich von der Liebe Gottes sprechen, wenn ich sie nicht lebe? Haben wir die Güter dieser Welt? Und wenn ja, ist die Liebe Gottes in uns sichtbar? John Wesley, ein englischer Erweckungsprediger, der erzählt von einem Erlebnis. Er saß in seinem Arbeitszimmer und er war zuvor losgezogen mit seinem Geld, was er hatte, und hatte sich Bilder gekauft für sein Arbeitszimmer, die er dann hinter quasi seinen Tisch, und hinter seinem Tisch hat er so ein paar schöne Bilder aufgehangen. Und dort saß er in diesem Zimmer, es war kalt, es war im Winter, und dann öffnete sich die Tür und ein Zimmermädchen kam herein. Und dieses Mädchen hatte nur ein dünnes Kleid an, um sich ein bisschen vor der Kälte zu schützen. John Wesley hat das gesehen und dachte, oh, ich gebe ihr ein bisschen Geld, damit sie sich was kaufen kann. Greift in seine Tasche, wo das Geld drin war, und holt es raus, und es war nicht mehr viel, weil er hatte sich die Bilder gekauft. Und dann hat er wirklich ein schlechtes Gewissen darüber bekommen und ihm wurde klar, dass er sein Geld nicht gut eingesetzt hat. Jetzt würdet ihr denken, ja, sorry, also ein bisschen Deko, man kann auch übertreiben. Und wisst ihr, wir selber suchen gerade ein Bild für uns zu Hause. Aber es geht nicht darum, dass wir kein Bild kaufen dürfen. Ist ein Bild kaufen falsch? Nein. Aber in Kombination mit dem Zimmermädchen, was gefroren hat, war es falsch. Wir sind oft bereit, Geld für viele Dinge auszugeben. Aber das Bedürfnis unseres Nächsten übersehen wir. Wir leben manchmal in einer Gemeinde, in Saus und Braus, und andere in der Gemeinde haben nicht genug. Wir leben manchmal in einem Ort, und wenn man reinfährt, dann kann man sagen, das ist das Haus von, und der geht da in die Gemeinde. Und der Rest drumherum hat nicht genug. Es geht nicht darum, dass wir uns nichts mehr gönnen können. Es geht nicht darum, dass man sich keine Deko mehr kaufen kann, sondern es geht darum, dass wir bereit sind, von dem, was wir haben, unserem Nächsten zu geben. Und ich finde es interessant, wenn wir Zachäus betrachten. Zachäus war ein Zöllner. War Zachäus groß? Der war großzügig. Aber erstmal war der sehr knauserig, geizig und klein. Und es ist interessant, als Jesus bei Zachäus einkehrt, ändert er sein Verhalten in Bezug auf Wohlstand radikal. Lukas 19, Vers 8. Dort kehrt Jesus bei Zachäus ein und dann steht da: Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Er sagt nicht, und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es zurück von dem, was ich habe versprochen. Wir sagen, oh, ehrenhaft, weil ich weiß nicht, wer sich schon mal entschuldigen musste und dann dahin gehen musste. Das ist nicht leicht. Aber bevor er zu den Menschen geht, die er betrogen hat, davor sagt er, ich gebe die Hälfte meiner Güter den Armen. Sein Bezug, als Jesus in sein Herz kam, sein Bezug auf Wohlstand, auf Reichtum, hat sich radikal verändert. Er gibt erst einmal den Armen. Er tut das, wozu uns Paulus später im Timotheusbrief auffordert. Es gibt noch ein anderes Beispiel vom reichen Jüngling. Ihr kennt diese Geschichte, könnt sie zu Hause gerne lesen. Der reiche Jüngling, der verpasst die Ewigkeit. Er geht traurig davon. Nur weil Jesus sagt, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir alle alles verkaufen müssen, um dem Armen zu geben. Sondern das bedeutet, dass wir, du und ich, Gott fragen sollen, was soll ich mit meinem Reichtum machen? Das ist die erste Frage. Und nicht jeder von uns wird die Antwort bekommen, dass er alles abgeben soll. Aber dieser reiche Jüngling fragt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und an sich war der ein feiner Kerl. Er hat vieles getan, wozu wir gar nicht in der Lage sind. Und trotzdem verpasst er die Ewigkeit, weil er an seinem Reichtum gehangen hat. Und er war nicht bereit, sein Vertrauen auf Gott zu gründen. Und in Markus 10 steht diese Geschichte. Und ich finde es interessant, Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Jesus liebt diesen Reichling, Jüngling, und es tut ihm weh, dass er mit einem vollen Konto, aber mit einem leeren Herzen geht. Und er dreht sich um und sagt zu seinen Jüngern, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen? Es ist mega schwer. Du sollst nicht deinem Wohlstand und deinem Reichtum vertrauen, du sollst Gott vertrauen. Wir glauben oftmals nicht, dass Reichtum ein Hindernis sein kann, in den Himmel zu kommen. Aber bei dem reichen Jüngling war es definitiv so. Bist du besser als der reiche Jüngling? Matthäus 6, 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich musste, als ich das gelesen habe, an ein Lied denken, an das Lied Ewigkeit. Wer kennt das Lied? Ihr kennt das alle. Ich glaube, wir als Gemeinde lieben dieses Lied. Aber da gibt es eine Passage mit Fokus auf die Ewigkeit. Lebe ich für das, was ewig bleibt. Ich finde es herausfordernd. Also wir singen in dem Lied, dass wir auf die Ewigkeit fokussiert sind und für das leben, was ewig bleibt. Zumindest meistens sonntags, wenn wir das Lied singen. Oder nicht? Macht ihr einmal die Präsentation nochmal an? Die Art, wie wir, oder die Art und Weise, wie wir mit Reichtum und Geld umgehen, ist das Sichtbarwerden, wo unser Herz ist. Es ist ein Barometer unseres geistlichen Zustandes. Wo mein Schatz ist, dort wird auch mein Herz sein. Und wie ich mit Reichtum und Geld umgehe, zeigt, wo mein Herz ist. Man kann daran messen, wie geistlich ich bin. Ein zweites Beispiel von diesem John Wesley. Er hat gut verdient und er legte ein bescheidenes Maß an Lebenshaltungskosten für jedes Jahr fest. Er hat gesagt, okay, das ist das, was ich jedes Jahr brauche und das reicht mir. Im ersten Jahr lag sein Einkommen etwas über diesem Betrag und er gab den Überschuss weg. Im nächsten Jahr wuchs sein Einkommen, aber er behielt seinen Lebensstandard bei, so dass er mehr weggeben konnte. Das ging Jahr für Jahr so weiter. An einem Punkt verdiente Wesley auf heutige Verhältnisse übertragen ca. 160.000 Euro im Jahr. Lebte aber so, als hätte er nur 20.000 Euro. Folglich konnte er in jenem Jahr 140.000 Euro weggeben. Ich habe eine Frage gelesen und die fand ich echt gut. Glaubst du, dass Gott irgendwann zu dir und mir sagen wird, ich wünschte, du hättest mehr für dich behalten? Wenn wir vor Gott stehen und Gott sagt, ich wünschte, du hättest mehr für dich behalten. Reichtum hat Risiken und Nebenwirkungen. Was sollen wir nicht tun und was sollen wir tun? In Jakobus 4, Vers 17 steht, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wisst ihr, Geld ist moralisch neutral, aber ein präzises Maß für Moral. Geld ist moralisch neutral, aber ein präzises Maß für Moral. Nicht, dass Geld stinkt und ist schmutzig, sondern so, wie du mit Geld umgehst. Diesen Geruch nimmt das Geld an. Gib nicht, weil dein Besitz schlecht ist. Gib nicht, weil Reichtum schlecht ist oder weil Wohlstand schlecht ist, sondern gib, weil Christus in dir lebt. Reichtum birgt immer Risiken und hat Nebenwirkungen. Du alleine entscheidest, welche davon in deinem Leben auftreten. Amen. Lass uns aufstehen und beten.